Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Simba, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Immer wenn wir von Demokratisierung sprechen und von mangelnder Hierarchie und so weiter, habe ich immer wieder diese eine Glocke in meinem Kopf, die widersprechen möchte, aber die nicht widersprechen möchte auf eine Art, die uns sozusagen auf eine negative Art beeinflusst, sondern die eine einzige Grenze setzen möchte. Und die einzige Grenze ist, so wie bei allen anderen auch, wo mache ich noch mit? Wo bin ich dabei? Und als wir das mit dem DA-Team zur Entscheidungsfindung, als wir da damit angefangen haben, haben wir gesagt, okay, wir müssen eigentlich im Prinzip sämtliche Entscheidungen gemeinsam treffen. Aber was ist, wenn diese Organisation zu einer wird, derer ich nicht Teil sein möchte? Und deswegen haben wir damals gesagt, ich kann sein, dass ich jetzt was wiederhole, was ihr vorher besprochen habt. Ne? Ich bin auf Socken durch Pfützen der Postbote hinterhergelaufen. Aber wo sind die einzelnen kleinen Teile sozusagen, wo ich sage, ohne mich? Wenn Special Sitter jetzt anfängt, Matratzen zu verkaufen, weil wir das gemeinsam so entscheiden, in Ordnung. Wenn Special Sitter jetzt einen neuen Kommunikationsstil entwickelt, der effizienter ist und der einzelnen Person irgendwie vielleicht schadet, aber so insgesamt bringt uns das vorwärts, wahrscheinlich in Ordnung. Aber wenn Special Sitter sich zu einer Organisation entwickelt, wo ich nicht mehr das Gefühl habe, dass sie das ist, wofür ich selber hier bin, dann ist es für mich eben nicht mehr in Ordnung. Dann mache ich auch eben einfach nicht mehr mit. Ich bin nicht Teil einer Gang, sondern ich bin Teil eines Unternehmens, von dem ich glaube, dass es die Gesellschaft zum Positiven beeinflusst. Und ich muss diese Kriterien ganz eindeutig sozusagen ausdefinieren. Und das haben wir gemacht in diesem Visionsteam, als wir gemeinsam gesagt haben, welches sind die Visionen. 1, 2 und 3 waren schon festgelegt und jetzt wurden sie noch zu Zielen durchdefiniert. Das haben wir im Detail gemacht mit allen Menschen, die sich beteiligen wollten und haben gesagt, okay, so können wir die Ziele definieren. Die Visionen waren aber schon fest und das Verhalten und unser Denken über, was eine gute Gesellschaft ist und unser Denken über Moral, würde ich auf das gleiche Level wie die Vision stellen. Innerhalb dessen ist sehr, sehr viel Platz für verschiedene Herangehensweisen. Aber ich finde es völlig in Ordnung und jetzt möchte ich endlich auf die Frage antworten, die du mir vorhin gestellt hast, als ich der Postbote hinterhergelaufen bin. Wer sind die Menschen, denen du vertraust? Und wer sind die Leute, die dann zum Beispiel Verhaltensweisen innerhalb des Unternehmens festlegen können? Ich finde es dann völlig in Ordnung zu antworten. Ich entscheide für mich, wem ich vertraue. Ich entscheide auch für mich, wer da sozusagen mitreden soll. Und ich werde dafür kämpfen, dass diese Organisation genau meine moralischen Vorstellungen vertritt. Denn wenn ich zu dem Punkt komme, dass ich das nicht mehr kann, aufgrund zum Beispiel von Demokratisierung, dann ist das in Ordnung. Demokratische Entscheidungen, damit komme ich klar. Nur dann spiele ich halt nicht mehr mit. Dann bin ich halt nicht mehr dabei sozusagen. Und das ist keine gemeine Drohung oder so, sondern es ist ein Versuch darzustellen. Also ich bin auch nicht wichtig genug, dass das interessant wäre, ob ich dabei bin oder nicht. So meine ich das nicht. Sondern das ist nur eine Darstellung von meiner Herangehensweise. Ich arbeite natürlich nur an Dingen, mit denen ich selber einverstanden bin. Und ich möchte gerne mich überzeugen lassen von einzelnen Leuten, dass ich vielleicht in meinem Einverständnis nicht 100% richtig liege. Aber die Antwort auf deine Frage, wer entscheidet, wem du vertraust, das kann nur ich sein. Nur ich kann entscheiden, wem ich vertraue. Und es gibt zum Glück einen großen Kreis von vertrauenswürdigen Personen. Aber ich bin nicht verpflichtet, allen Menschen zu vertrauen. Das kann mir keiner anhängen sozusagen. Gleichzeitig finde ich eben auch, dass es in Ordnung ist zu sagen, nur die Menschen, denen ich vertraue, wo ich mich entschieden habe, dass ich ihnen vertrauen kann, nur diejenigen Menschen sollten auch daran wirken, auf in welchem moralischen sozusagen Gesamtwerk Special Sitter agiert.
Es gibt. Und was gibt dir dieses Privileg? Also du sagst, du bist nicht wichtig genug eigentlich in der Organisation, aber doch hältst du dich für wichtig genug, das Privileg zu ernten, zu entscheiden, welche Personen sowas Essentielles wie einen Verhaltenskodex festlegen sollen. Das ist ja komplett, das ist ja alles andere als offen. Das ist ja extrem gesteuert durch dich.
Das ist nur,
dieses Privileg jetzt.
Das ist nur extrem gesteuert, wenn das in dasjenige Ohr von dir geht, das denkt, na, Sebastian möchte damit sozusagen die ganze Organisation nach seinem eigenen Willen steuern. Aber das ist in meinen Augen nicht das richtige Ohr. Und das richtige Ohr wäre, Sebastian macht nur bei den Dingen mit, wo er das Gefühl hat, dass sie auch zu seinem eigenen Charakter passen. Das heißt, wenn die GmbH sich entscheidet, mich rauszuschmeißen, weil meine moralischen Vorstellungen nicht mehr zu der passen, die GmbH hat, dann ist es so, dann füge ich mich dem. Aber solange ich hier bin und solange ich hier mitarbeite, werde ich garantiert dafür kämpfen, dass die GmbH meinen moralischen Vorstellungen entspricht. Das ist
genau, und das kannst du ja auch, wenn alle mitmachen. Aber was du ja gerade beschreibst, ist ja, dass du dir das Privileg einräumst, zu entscheiden, welche Personen den moralischen Kompass festlegen, die dieses Moralstück schreiben, die das dann da du ja festlegst, wer das macht, weil du sagst, du vertraust diesen Personen, ist wahrscheinlich in deinem Sinne machen werden. Und das bedeutet, dass du damit natürlich sehr wahrscheinlich den moralischen Vorstellungen des Unternehmens entsprechen würdest. Also das ist total biased. Warum öffnest du es nicht direkt für alle? Warum können nicht alle einfach gemeinschaftlich das machen? Warum muss es eine Vorfilterung geben? Also du sagst zwar, du gibst dich dem Willen der GmbH hin, des Verhaltenskodexes, der erstellt wird, aber du im Vorfeld legst du fest, wer diesen Verhaltenskodex, wer da mitwirkt.
Ja.
Und damit stellst du ja sicher, dass du auf jeden Fall innerhalb des Verhaltenskodex sein wirst, weil du ja die Chance komplett ausbläst, weil du Leute ausschließt, denen du nicht genug vertraust, in dem Beispiel, dass die nicht mitwirken dürfen.
Ja, natürlich.
Und das ist ja.
Da hast du völlig recht, das sehe ich aber nicht als, falsch.
Okay, spannend.
Wenn ich sage, ich werde immer dafür kämpfen, dass diese GmbH auf der von mir als solche eingeschätzte moralischen richtigen Seite liegt, dann kämpfe ich natürlich mit allen Mitteln, die ich habe.
Warum
machen wir mal ein einfaches Beispiel, damit ich verdeutlichen kann, was ich meine. Wenn diese GmbH zum Beispiel zu einer AG wird und auf einmal Aktienhalter entscheiden, was die GmbH machen soll, dann werde ich jedes Mittel nutzen, damit diese dann AG moralisch richtig handelt und nicht im Interesse der Aktiengemeinschaft. Es ist meine ganz eindeutige Aufgabe und mein einziges Lebensziel, nur sozusagen auf der guten Seite der Menschheit zu arbeiten. Und ich werde mich nicht der Mehrheit fügen, nur weil sie eine Mehrheit ist, wenn ich das Gefühl habe, das ist schlecht. Und dementsprechend nutze ich natürlich jedes Privileg und jedes Mittel, um diese Organisation in die Richtung zu leiten, von der ich glaube, dass sie richtig ist. Und das können andere Menschen dann schlecht finden, aber es ist für mich unmöglich, anders zu agieren. Und ich rede jetzt noch nicht mal sozusagen von anderen persönlichen Aspekten. Ich rede nicht von irgendwelchen Strukturen, von Hierarchie und so weiter. Ich rede wirklich nur über diesen ganz prinzipiellen Faktor. Und da wünsche ich mir auch Verständnis. Ich wünsche mir auch das gleiche Verständnis, was alle anderen in dieser Organisation auch haben. Wenn ich dir das sage, dann hörst du mich sprechen als jemand, der es durch die Gesellschaftssatzung, was auch immer, irgendwie durchsetzen könnte. Aber ich möchte, dass du mich als Mensch hörst. Natürlich werde ich nicht etwas mittragen, mit dem ich moralisch nicht einverstanden bin. Und natürlich werde ich nur mich von Menschen beraten und konsultieren und mit Menschen zusammen entscheiden, von denen ich glaube, dass sie auf der richtigen Seite sind. Das heißt, das, was ich gesagt habe, ist gar nichts Besonderes. Aber die Antwort auf deine Frage, wer ist es denn, der den Verhaltenskodex festlegen soll, dann ist meine Antwort dementsprechend völlig plausibel nach Menschen, von denen ich glaube, dass sie es richtig machen.
Mhm. Ja, da habe ich eine ganz komplett andere Haltung zu. Also kann ja, ist ja okay. Na, ich sage halt, das muss offen für alle sein, die hier partizipieren.
Ja, ich glaube auch, dass das ein Thema ist, das wir noch deutlich länger besprechen können als innerhalb eines Love Trains, weil wir wahrscheinlich ungefähr ähnliche Ansichten haben, aber die in diesem Kontext unterschiedlich ausdrücken müssen, damit sie rüberkommen.
Ja klar, natürlich, ich denke, dass wir den gleichen Wertekompass haben und dass, wenn wir beide jetzt zweit wären und ein Dings schreiben würden, einen Verhaltenskodex, dann werden wir uns relativ einig sein. Da bin ich, da habe ich keine Zweifel dran. Es geht um die Einbeziehung von allen. Ne? Und ich habe das Vertrauen eher in die Organisation als Gesamtes, dass wir es hinbekommen, einfach einen Kodex zu machen, der dem entspricht, was wir uns zu zweit auch ausdenken würden. Und du hast dieses Vertrauen nicht unbedingt, sondern sagst, du würdest das lieber in die Hände von einer vorgefertigten Menschengruppe legen, die du schon mal so ein bisschen festlegst, damit das Risiko nicht entsteht, dass es vielleicht doch nicht so sein könnte. Und dieses Risiko sehe ich halt nicht.
Ah ja, nee, da haben wir uns ein bisschen falsch verstanden.
Das muss halt offen für alle sein.
Okay. Das ist auch logisch, dass wir uns falsch verstanden haben. Ich habe nicht versucht zu sagen, oder ich habe nicht versucht, dir zu belegen, dass es sinnvoll ist, eine von mir handausgewählte Gruppe zu wählen. Sondern ich habe versucht, dir zu belegen, dass es sinnvoll ist, einen Rahmen festzustecken und den Menschen, die in diesem Rahmen nicht arbeiten können, dann auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, das passt nicht zu mir und dementsprechend möchte ich den nicht teilhaben. So wie damals bei dem DA-Team. Die Vision haben wir uns ausgedacht, die kam aus unserem eigenen Arsch, da kommt wieder dieser Ausdruck, und wir haben ganz eindeutig gesagt, das ist das Einzige, was wir festlegen möchten. Aber das muss auch sein. Und es gab dann Menschen, die gesagt haben, damit kann ich nicht. Und es gab Menschen, die gesagt haben, damit kann ich. Und dann gab es Wechsel zwischen diesen beiden Gruppen. Und am Ende ist was Gutes draus geworden. Ich möchte niemanden ausschließen. Ich möchte nicht per Hand auswählen, wer teilnehmen darf. Überhaupt nicht. Mein Urteilsvermögen ist nicht besser als deins. Sondern es geht mir um den Rahmen. Ich glaube, da kommen wir uns ein bisschen näher schon.
Man kann ja auch ein Grundgerüst vorher festlegen, von dem aus man argumentiert. Das hatten Friedrich und ich so ein bisschen als Thema, dass man versuchen kann, wenn man sagt, ich sagen würde, wir öffnen es für, also es muss für alle offen sein, alle müssen partizipieren dürfen und sich einbringen dürfen, aber dass eben das Grundgerüst schon mal formuliert ist und dass sich das eindeutig an der Vision zum Beispiel entlanghangelt. Ne? Und wenn dann eine bestimmte Form des Verhaltens dem widerspricht, zum Beispiel Familien wirklich versorgen zu können, weil sie das ultimativ verhindern, ne? Dann zum Beispiel absolut gar keine Risikobereitschaft, dass man überhaupt auch nicht in Vorleistung geht, dass das KÜ da sein muss, wenn man es mal wirklich auf die Arbeitsschritte in der Praxis runterbricht und du eben, weil noch nicht alles bis zum Ende geklärt ist, du keine Versorgung beginnst, dann versorgst du Familien nicht. Und dann sorgt dein Fehlen an Risikobereitschaft dafür, dass du mit der Vision brichst. Und das ist schon mal in einem Novum. Also das ist schon mal von vornherein ausgeschlossen, weil es sich nicht mit der Vision vereinbaren lässt. Und die steht ja jetzt fest. Also genau, so könnte man versuchen, sich da schon mal so ein Grundgerüst festzulegen.
Ja.
Dass du und mal einen Banden ziehst, wenn du es nicht völlig offen gestaltest.
Ja. Die Frage, die Theo stellen würde, wäre natürlich, wer legt das Grundgerüst fest? Und dann wäre die Antwort halt wieder irgendwie ungefähr die gleiche.
Das ist ja die Vision. Das lässt sich ja auf die Vision, ist egal, wer es macht dann. Das lässt sich ja auf die Vision dann immer zurückführen, argumentativ.
Warum?
Die Vision steht ja fest.
Warum wurde die Vision akzeptiert als solche, obwohl sie aus meinem und Friedrich Arsch kommt? Sie wurde so festgelegt, weil wir gesagt haben, das ist der Zweck dieser Organisation. Dafür ist sie da. Und ich würde sagen, Verhalten.
Aus diesem Zweck lassen sich ja Haltungen definieren, die ihr ja in euch tragt. Ja. Und genau.
Und zum Beispiel Verhaltensweisen oder Regeln für Kommunikation, Einstellungen von einzelnen Mitarbeitenden würden sich ja genauso festlegen lassen. Das heißt, ich glaube, am Ende haben wir das gleiche Ziel. Wir sind hier nur in einer Debatte, weil wir wahrscheinlich absichtlich aus gegenteiligen Herangehensweisen kommen und irgendwie so in die gleiche Richtung wollen. Ich habe da eine Frage, wer soll das festlegen? Habe ich sozusagen wie so einen kleinen Knopf benutzt, um auszudrücken, was mir wichtig ist. Und du hast die Frage wahrscheinlich gestellt, um auszudrücken, was dir wichtig ist. Und deswegen hörte sich das gegenteilig an. Am Ende haben wir ja so eh das gleiche Ziel. Und die Vision wurde ja nur deswegen von den allermeisten akzeptiert, weil wir sowieso alle das gleiche Ziel hatten. Da hat ja auch niemand gefragt, hey, Sebastian und Friedrich, warum dürft ihr jetzt sozusagen das Grundgerüst zur Verfügung stellen? Sondern wir wussten ja schon alle, worauf wir hinaus wollen. Und ich glaube, so kommen wir auch hier vorwärts. Aber dann fände ich es eben auch okay, wenn es einen Verhaltensleitfaden gibt, dass dann eben nicht mehr die Frage gestellt wird, warum dürfen jetzt einzelne Leute sich den Verhaltensleitfaden ausdenken, sondern dass wir das dann genauso machen wie damals mit der Vision. Hey, hier ist der Leitfaden, das macht die GmbH. Und wer damit nicht klarkommt, der hat hier auch keinen Platz. Wäre es hilfreich, wenn ich versuche, uns noch mal ein kleines bisschen zum ursprünglichen Thema zurückzuführen? Oder wollen wir uns noch eine kleine Runde gegenseitig anschweigen?
Das war schon Anschweigen für dich.
Thema,
Aber 3 Sekunden überlegt, ey. Krass.
Nee, das grundlegende Thema ist ja, glaube ich, allen klar. Ne? Also die Grundidee, so einen Verhaltenskodex zu haben als Orientierung für einen selbst, für die Organisation, für jeden hier. Ja. Und das, die Frage, die wir jetzt eigentlich diskutiert haben, war ja, wie kommen wir zu diesem hin? Also welchen Weg wird dieser hergestellt? Genau, und da haben wir uns in der Herangehensweise unterschieden bis dato. Aber ich habe halt Vertrauen, wie gesagt, dass das, dass wir da keine Sorgen brauchen, haben brauchen. Und wenn halt, wenn es halt tatsächlich einen Teil von Menschen gibt, die während der Diskussion um diesen, die Entstehung dieses Verhaltenskodex, krasses Wort irgendwie, Verhaltenskodex, die da schon kontraintuitiv debattieren oder diskutieren, ne, und Punkte haben oder Argumente haben, die oder Dinge wollen, die eigentlich dem Grund widerstreben, dann wird sich das ja auch argumentieren lassen, warum diese Dinge falsch sind. Das ist ja nun mal auch die große Stärke. Und wenn sie es nicht, und wenn es nicht so ist, und wenn tatsächlich dann 70% da aufspringen, dann muss man sich natürlich auch fragen, vielleicht habe ich ja auch Unrecht.
Also wir machen es ja normalerweise.
Diese Sorge habe ich einfach nicht.
Mit Vorlagen und Prozessen und so weiter machen wir es ja so, dass eine Person, die sich dafür interessiert, was baut, das vorstellt und dass man dann, dass dann alle Personen, die das betrifft, was dagegen sagen können. Und wenn es dann extremen Gegenwind gibt, dann das ganze Konzept überdacht wird. So funktioniert das ja bei ganz, ganz vielen Dingen. Ich habe zum Beispiel letztens mit einer Kollegin besprochen, da ging es um Krankmeldungen und so ein Kram. Da habe ich gesagt, hey, du bist die Einzige, die sich darum kümmert. Bau einfach das, von dem du glaubst, wo, was richtig ist. Stell es vor. Und wenn du Gegenwind kriegst, dann kannst du immer noch damit arbeiten. Aber dadurch, dass du diejenige Person bist, die die Verantwortung übernimmt, kannst du erstmal genau das machen, was du denkst, was richtig ist. Und dementsprechend würde ich euch auch darum bitten und würde mir von euch wünschen sozusagen, dass in Anbetracht der Tatsache, dass ich vor 2 Wochen gesagt habe, und das geht am Ende um das Gleiche, ich möchte gerne eine Magna Carta bauen in Bezug auf Verhalten und Kommunikation und ihr gesagt habt, jo, mach, und ich damit schon angefangen habe, möchte ich gerne, dass ihr mir dann das gleiche Privileg einräumt. Bau das fertig und wenn wir ein Problem damit haben, dann werden wir es ja schon melden. Und
ja, hier würde ich halt einen Unterschied machen zwischen ich schreibe eine Willkommensmail-Vorlage oder ich lege den Verhaltenskodex fürs Unternehmen, schreibe ich schon mal vor. Das ist halt etwas, was von Anfang an, finde ich, kommuniziert werden muss. Es gibt jetzt diesen Arbeitsauftrag in die Organisation hinein. Wir haben ja eine Person, die schon mal Lust hätte, Sebastian, und es steht euch frei, euch dort mit zu beteiligen und dann auch den Kontext zu geben. Dafür ist das zu groß. Zu relevant, zu tiefgreifend, als dass man das so, ich habe mir letzte Woche mal was überlegt, wenn ihr nichts, entweder ihr habt jetzt dramatische Einwände oder das geht so durch. Das ist bei so einer extrem tiefgreifenden Idee, ist das nicht in Ordnung.
Das Thema, was das Beispiel, von dem ich gerade gesprochen habe, da habe ich jetzt von Krankmeldungen gesprochen, weil ich mich an das Gespräch sozusagen genau erinnern kann. Aber es ging letztendlich um etwas Ähnliches, nämlich etwas, was die ganze Organisation steuert. Da habe ich auch Vertrauen in die Person gehabt, die macht das schon irgendwie ungefähr richtig. Wo ist die Grenze zwischen zu groß, dass das eine Person von sich aus erstmal vorbereiten darf?
Die Konsequenz, wenn ich es nicht mache. Die Konsequenz, wenn ich den Krankmeldungsweg, ich weiß nicht genau, worum ging es bei der Krankmeldung inhaltlich? Was war genau der... Worum ging es da?
Das ist nicht so wichtig. Ich möchte das nicht sagen, weil ich möchte.
Nee, doch, wichtig. Weil die Konsequenz, wenn ich mich nicht daran halte, was dort festgelegt wurde, was passiert dann? Bin ich dann gekündigt? Bin ich dann nicht mehr Teil der Organisation? So wie beim Verhaltenskodex? Weil da ist die Konsequenz, dagegen zu verstoßen, doch recht dramatisch. Ja, und das ist sie vielleicht, bei der, wenn ich die Willkommensmail nicht abgeschickt habe, ist sie das vielleicht nicht. So. Also da würde ich schon einen Unterschied machen.
Für mich ist der Verhaltenskodex nicht eine Vorlage zur Kündigung. Sondern wir hatten ja vor 2 Wochen besprochen, dass das eben kein Verhaltenskodex sein soll, sondern ein Leitfaden, wie man sich hier besonders wohlfühlt. Ja, und so ist es ja jetzt sozusagen auch in Arbeit. Mhm. Jetzt den großen Unterschied aufzumachen zwischen dem einen Projekt, was mir wichtig ist, und dem anderen Projekt, wo ich sozusagen nur einen Tipp gegeben habe und dann eben gesagt habe, ich vertraue dir, das kriegst du schon hin, ist für mich nicht ganz fair, weil lustigerweise aus der Praxis zum Beispiel das Thema Krankmeldung viel häufiger zur Kündigung führt als das Thema Verhalten. Also wenn du es unbedingt sozusagen auf diese Ebene runterholen möchtest, dann wäre das eigentlich wichtiger gewesen, bei dem anderen Thema ein bisschen mehr Senf dazu zu geben.
Nein, es ist mir nicht wichtig gewesen, es darauf runterzuholen. Mir ist einfach wichtig, dass es nicht sowas nicht im stillen Kämmerlein entsteht und an ein paar Leuten vorbei. Sondern mir ist es wichtig, dass so, wenn sowas wirklich entstehen soll, wenn es tatsächlich so ist, dass wir jetzt auch in der Situation uns entscheiden, sowas zu erstellen, dass das allen irgendwie klar sein muss. Und dass man auch die Möglichkeit hat, zu partizipieren. Das wäre mir persönlich wichtig.
Die Möglichkeit zu partizipieren, stelle ich auch nicht in Frage. Was ich in Frage stelle, ist die Notwendigkeit, eine Art Crowdsourced-Projekt daraus zu machen. Und was ich auch in Frage stelle, ist die mangelnde Eignung meinerseits sozusagen, das so vorzubereiten, wie vorbereiten heißt steuern, ne? Da sind wir uns einig. Das ist keine Überraschung. Und die mangelnde Eignung meinerseits, das so vorzubereiten, dass es am Ende zu den Werten der Organisation passt, die möchte ich auch nicht unbedingt so akzeptieren quasi. Ich finde das richtig und völlig okay, wenn ich hier eine steuernde, vorbereitende Funktion habe.
Ich wollte aber nicht, also meine Absicht war nicht zu behaupten, du wärst nicht geeignet dazu, dort das gut machen zu können. Das habe ich nie gesagt. Es geht um die Beteiligung von allen. Um dieses Privileg, dass man sich einräumt, wenn man sagt, das ist von vornherein ein geschlossener Personenkreis. Auf die eine oder andere Art festgestellt und nicht offen.
Du hast jetzt so lange auf einem Missverständnis diskutiert. Sebastian will es ja auch nur vorbereiten und dann können Leute partizipieren. Ihr beide redet die ganze Zeit so, als wenn Sebastian sagen würde, er will es alleine fertig machen und dann ist es gesetzt. Und du, Theo, sagst, niemand will partizipieren. Also das passt ja beides überhaupt nicht zusammen.
Nee, sage ich nicht. Nein, das ist Unsinn. Aber okay, das stimmt. Also das stimmt einfach nicht. Ich sage, dass die Vorbereitung schon offen sein muss für alle. Dass es so, wenn sowas passiert, wenn sowas gemacht wird, dass sowas nicht dann, ich habe mir mal was überlegt, sondern dass das von vornherein bekannt ist, dass so nicht solche Dinge gemacht werden.
Soll ich das dann ausschreiben vorher? Soll ich erstmal ins Deutschland-Team schreiben, hey, wer hat Bock, da teilzunehmen und danach wird was gebaut? Das machen wir doch mit keiner anderen Sache. Oder jedes Mal, dass wir das mit anderen Dingen machen, funktioniert das überhaupt nicht. Und am Ende erklären sich eine oder zwei Personen verantwortlich und machen das dann. Warum sollte ich jetzt, also wo ist das Problem, wenn ich sage, ich möchte meine Werte in diese Organisation einpflanzen, ich möchte sie verteidigen und ich werde natürlich alle Personen darum bitten, teilzuhaben. Ich lege nur was vor, woran man arbeiten kann. Was ist da das große Problem dran? Ist das Problem in meiner Person? Oder ist das Problem in dem Prozess? Und wenn das Problem in dem Prozess ist, dann würde ich gerne wissen, in welchem Moment haben wir einen anderen Prozess benutzt? Das ist doch unser Standard. Jemand bereitet was vor, für das er sich interessiert oder sie sich interessiert und dann wird es durchdiskutiert, damit wir nicht aus dem Leeren anfangen.
Ja, aber es liegt nicht an der Person, sondern ja, für mich am Prozess, dass eben die Person, die was vorbereitet, auch schon steuert und dass diese oder die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schon gesteuert und biased ist, verkleinert wird, wenn es von vornherein offen ist für alle, allein schon bei der aus dem Leeren, also am Anfang, bei der Grundlage, schon partizipieren zu können, über die man dann spricht. Dass einfach nur diese Option offen ist. Am Ende werden es ja eh nur wenige Leute sein, wenn überhaupt. Ja? Aber wenn es eine Person eben alleine schon mal macht, dann ist zumindest in dieser Grundlage schon mal nicht das Mitspracherecht für alle gewesen. Also du kannst dann danach dramatisch Einwände haben und das kippen und so, aber das muss ja nicht sein. Aber ja, ich glaube, ich habe es jetzt irgendwie klar gekriegt, was meine Absicht ist, dass es nicht unbedingt das Gleiche ist, finde ich, aber vielleicht liege ich auch falsch. Ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, auch nur, deswegen würde ich jetzt...
Ja, wir wiederholen uns beide und das ist auch normal in so einer Art von Gespräch, weil wir uns, glaube ich, gegenseitig missverstanden fühlen. Ich fühle mich mindestens missverstanden und ich glaube auch, dass ich dich missverstanden habe.
Nö. Aber ich bin nicht. Ich denke einfach verschiedene Einstellungen dazu. Ja? Ich habe schon sehr gut verstanden, was du meinst. Also ich würde nicht sagen, dass wir miteinander vorbeireden. Wir reden über das Gleiche, aber wir haben zwei verschiedene, ganz konkret verschiedene Vorstellungen davon, wie das beginnen kann. Und da reden wir ja nun und haben uns das gegenseitig gesagt.
Oder ist es so? Für mich wird auf jeden Fall ein Gedanke noch eine Weile jetzt mich beschäftigen. Ich glaube nämlich, dass die Vision ist eindeutig vollständig hierarchisch entstanden und auch die 20%, die sie jetzt feiner getuned ist als noch am Anfang, sind auf der Grundlage entstanden. Vielleicht kennst du ja den Kontext nur nicht, dass nichts am Grundsatz verändert werden darf. Alle Sätze, die da stehen, dürfen nicht verändert werden. Es darf nur in der Formulierung an sich fein getuned werden. Es ist komplett hierarchisch. Die Vision ist eindeutig top to bottom. Zwei Leute entscheiden für 800 Leute. Da kann man nicht drum rumreden, da braucht man uns auch nichts vormachen. Das ist genau so entstanden. Und jetzt sagen wir, sie steht fest. Und das leben wir alle, weil wir vielleicht der Sache vertrauen oder den Menschen, die das erschaffen haben oder deswegen ja auch hier dazugekommen sind. Ich möchte mir aber nichts vormachen, dass die Vision in irgendeiner Form demokratisch oder sonst irgendwas war. Ist sie kein bisschen. Und dann frage ich mich einfach, wenn die Grundlage, auf der wir arbeiten und die Existenzidentität dieses Unternehmens, wenn die komplett hierarchisch, also einfach mit den Werten der Gründer existieren darf und nicht angezweifelt wird, weil, obwohl wir ein komplett demokratisiertes von mir aus Unternehmen sind, warum soll es nicht eine zweite Sache auf der gleichen Grundlage geben? Es kann nur das eine oder das andere sein. Sind wir grundsätzlich bei allen Sachen demokratisch oder erlauben wir einzelne Dinge, die unumstößlich vom Grundgedanken, also von den Menschen, die das gestartet haben, festgelegt werden? Nur das eine oder das andere funktioniert. Und wenn wir sagen, alles muss komplett demokratisiert sein, dann muss es möglich sein, heute die Vision komplett zu löschen und die gesamte Gruppe muss die Vision nochmal neu erstellen. Und da ist genau der Punkt, den Sebastian genannt hat. Dann kann es einfach sein, dass Sebastian und ich raus sind. Es kann einfach passieren, dass wir mit bestimmten Sachen so dermaßen nicht mehr übereinstimmen, aber einfach, weil die Gruppe es entschieden hat. Und wir denken nun mal ein bisschen anders als viele Menschen. Das hat man ja auch an vielen Sachen schon gesehen. Dass wir bei bestimmten Sachen so dermaßen nicht einverstanden sind und auch niemanden davon überzeugen können, dass das richtig so wäre, wie wir es gedacht haben, dass wir dann raus sind. Und wollen wir dieses Risiko eingehen? Für mich nur der eine Punkt. Ich glaube, wir machen uns was vor, wenn wir denken, wir sind komplett demokratisiert. Die Vision ist eindeutig richtig krass hierarchisch. Zwei Leute haben für alle anderen bestimmt.
Also soll der Verhaltensprozess auch hierarchisch sein, weil die Angst hat vor Demokratisierung. Weil die Angst davor da ist, dass wenn es demokratisiert passiert, es nicht mehr tragbar ist für euch.
Ich habe nicht gesagt, wie ich
warum das... Warum soll es nicht demokratisiert sein?
Weil es möglich... Nein, ich habe nicht gesagt, dass es das nicht sein soll. Ne? So, aber ein Argument könnte sein...
Ich frage, warum nicht?
...dass es auf dem gleichen Level wichtig für die Existenz dieses Unternehmens ist.
Okay, und nur weil es bei der Vision so war, warum sollte der Verhaltenskodex nicht auch, also nicht demokratisch sein? Warum muss der dann, warum
dann
sollte
muss
er
die Vision auch, auch dann muss die Vision auch zurückgenommen werden. Konsequenterweise muss das dann gestrichen
zurückgenommen werden. Gestrichen auch, sie wird sonst hinterfragt.
Sie doch was vor. Ja, sie muss von vorne beginnen.
Sie wird freigegeben zur Diskussion.
Nee, sonst haben wir sie ja vorgearbeitet. Genau das, was du nicht wolltest jetzt, die ganze Zeit beim Verhaltenskodex. Sonst haben wir es ja vorbereitet. Die Vision muss auf dem
Bildern. Also nur weil das eine nicht so gemacht wurde, darf das andere nicht so gemacht werden, sondern muss dann auch, also weiß ich nicht.
Mit der Argumentation, okay, dass alles. Die Argumentation ist ja, dass alles gemeinschaftlich gestaltet und entschieden wird. Und wir vergessen, also wir tun dann immer so, als wäre das mit der Vision auch so passiert, ist aber nicht so. Und wenn wir wenn wir die Strategie fahren, und dafür bin ich offen, ich habe keine Meinung gesagt, was von beiden ich will. Nur ganz deutlich, ich habe keine Meinung gesagt. Aber wir müssen konsequenterweise, wenn wir die eine Strategie fahren, die Vision zurücknehmen und auf einem leeren Blatt Papier beginnen. Glaube ich. Denn sonst tun wir einfach so, als wäre das nicht komplett hierarchisch passiert.
Als wir die Vision verschriftlicht haben, da haben wir ziemlich eindeutig gesagt, so oder gar nicht. Wir haben ziemlich eindeutig die Grenze gezogen und haben gesagt, Sebastian und Friedrich möchten, dass mindestens das hier eindeutig fest ist. Wir können an den Details rütteln, aber wir können nicht an dem Ziel rütteln. Und das wurde so akzeptiert. Manche Menschen haben gesagt, da kann ich nicht so richtig mit und haben dann ihren eigenen Weg gefunden. Die sind immer noch hier, diese Menschen. Ne? Eigenen Weg gefunden ist nicht ein Euphemismus für haben gekündigt, sondern sind in einen anderen Weg gegangen. Das heißt, es ging nicht darum, Menschen auszuschließen, aber es ging darum, eine eindeutige Grenze festzulegen. Und eine eindeutige Grenze in Bezug auf Verhalten, die aus meinem Moralvorstellen kommt, ist für mich nicht was Schlechtes. Ich wünsche mir, dass ich, so wie wir früher mal in Visionspunkt 3 festgelegt hatten, sozusagen Einfluss immer nur zugute von einzelnen Leuten, also denjenigen, mit denen wir arbeiten, zu nutzen, so wünsche ich mir, dass ich auch in meinem tatsächlichen alltäglichen Leben, ne, das kommt aus meinem Arsch, aber eigentlich kommt es ja sozusagen aus meinem tatsächlichen Alltag. So wünsche ich mir auch jetzt agieren zu können. Ich habe einen gewissen Einfluss innerhalb dieser Organisation und den möchte ich gerne zum Positiven nutzen. Und den nicht zum Positiven zu nutzen, empfinde ich als schambehaftet. Es wäre sogar was Schlechtes, den Einfluss nicht zu nutzen. Und dementsprechend kämpfe ich immer für das, was ich für richtig halte. Und dann da ziehe ich auch so viele Register, wie ich ziehen kann, solange ich nicht das Gefühl habe, mich auf zu viel Glatteis. Sondern Glatteis meine ich im Buch.
Ich weg, oder? Nee, dann ist Sebastian auf dem Glatteis ausgerutscht. Scheint.
Also ich habe auch gar nicht die Meinung, die Sebastian vertritt. Ne? Ich habe das Gefühl, er sagt ja schon, ist okay so, wenn er es auch mit vorgibt. Ich habe noch keine Meinung dazu. Das möchte ich irgendwie nochmal klar machen. Sebastian und ich sind doch nicht dieselbe Person. Nur, dass das auch allen Zuhörenden klar ist. Ich habe einfach noch keine Meinung dazu. Aber im Moment gibt es für mich noch Widersprüche in beiden Herangehensweisen. Und es ist für mich zwar moralisch einfach zu sagen, was das Richtigere wäre, aber es ist für mich nicht strategisch und im Sinne des Unternehmens einfach zu sagen, was das Richtige wäre. Da bin ich einfach noch nicht klar. Es gibt für mich zu viel, was in beide Richtungen zieht.
Ich bin jetzt wieder zurück und für solche Gespräche ist es immer besonders praktisch, wenn man dann kurz mal 5 Minuten raus ist, voll geil. Ich führe meinen Satz jetzt nicht weiter fort, weil ihr ja schon einen Schritt weiter seid.
Glatteis ausgerutscht. Ja, wir sind auch
nicht weit schon wieder.
Nur so einen Stand klar gemacht.
Ja. Und tatsächlich ist es etwas, worüber ich seit Gründung im Prinzip nachdenke, weil sich da immer in mir so eine Art Widerspruch nie auflöst. Ja, wie kann man wirklich komplett demokratisiert sein, aber gleichzeitig sicherstellen, dass der Zweck oder der Startgrund immer verfolgt wird? Das war jetzt das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte mal so richtig darüber mit Leuten mich austauschen und nachdenken und diese ganzen Fürs und Widers ein bisschen hin und her schieben. Aber der Widerspruch ist für mich nicht aufgelöst heute.
Ich glaube, ich habe einigermaßen vernünftige, trotzdem glatteisige Zusammenfassung meines Gedanken nach am Ende dieses Gesprächs. Und es ist auch gleichzeitig eine Kampfansage und eine Zusage. Es ist zum Glück deswegen keine Kampfansage, weil wir alle auf der gleichen Seite stehen. Es könnte aber so rüberkommen. Ich möchte für mich selbst überhaupt keine Privilegien oder besondere Entscheidungsfindung. Ihr könnt mich sehr gerne in den Keller schicken, dass ich nur Zettel sortiere. Das mache ich irgendwie. Es gibt eine Grenze für mich und diese Grenze ist unfassbar deutlich. Nämlich, diese Organisation handelt, so wie ich das empfinde, als moralisch richtig oder ich kämpfe gegen die Organisation. Und ich werde alles die ganze Zeit dafür tun, damit sie meiner Moral entspricht. Nicht, weil meine Moral so toll ist, sondern weil ich nur mein eigenes moralisches Empfinden habe. Was anderes gibt es nicht. Und das werde ich einfach die ganze Zeit machen und das mache ich auch die ganze Zeit. Das mache ich seit Jahren und das mache ich die nächsten Jahre.
So, jetzt haben wir gut überfordert, auch alle. Das ist ein spannendes Ding. Da würde es mich jetzt besonders interessieren, ob Leute, die sich das jetzt wirklich bis zum Ende angetan haben, da noch bereichernde Gedanken zu haben. Und das ist für mich wirklich etwas, das sich nicht auflösen lässt, so einfach. Aber ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Für heute.
Geile Podcast-Folge, Leute. Sehr, sehr gut gemacht.
Ja, ist doch für alle Zuhörenden super anstrengend, ihre Freizeit damit zu verbringen. Und für uns, wir werden dafür bezahlt, Alter. Mega geil. Alles Arbeitszeit.
Ja, richtig gut.
Und in dem Zug möchte ich euch auch mit den kleinen Segway nutzen. Vielen Dank an BetterHelp, die uns. seid euch sicher, dass eure Daten bei BetterHelp sind und dementsprechend auch absolut allen Werbetreibenden zur Verfügung stehen.
Gab es da einen Leak oder was?
Nee, das ist nur so. BetterHelp ist einer von den extrem verpönten Sponsoren. Viel, viel Geld für Marketing, sehr, sehr wenig Geld für Security.
Ah, krass. Boah, und das auch noch bei dem Thema. Psychische.
Ja, ich war auch teilweise tatsächlich eine Weile eingeschrieben. Hatte da auch einen Therapeuten, der mich ein bisschen begleitet hat. Am Ende habe ich allerdings BetterHelp aufgegeben, weil ich mir das nicht leisten konnte. Es ist einfach richtig krass teuer. Also, ich glaube 300 Euro im Monat oder so für einmal die Woche. So, das ist für Therapie super günstig.
Ja.
Aber du kriegst ja nicht wirklich Therapie.
Okay.
Du kriegst ein Gespräch einmal in der Woche und dann irgendwie ab und zu mal eine PDF, die du durcharbeiten sollst. Mhm. Aber ja, BetterHelp ist so verpönt, wie man sich nur vorstellen kann.
Ach krass, das höre ich ja wirklich bei den amerikanischen Podcasts immer als Werbung, ne? Ja, heftig. Beine.
Man, das soziale Business, Alter. Neue Menschen verdienen ultra viel Geld. Das klappt nie, Leute.
Nee.
Sobald ein Unternehmen mit sozialer Absicht mehr als 10% Ertrag hat, und die machen die irgendwas nicht richtig.
Das Liebessegment ist gesponsert.
Ja. Ja, das finde ich gut. Eine gute Richtlinie. Da stimmt halt irgendwas nicht.
Die waschen Geld zumindest. Oder sie machen nicht das, was sie vorgeben zu tun. In Gänze. Ne? Gibt ja immer einen dazwischen.
Ja. Siehst du, und für uns als sozialen Träger denke ich immer, solange niemand von uns eine Villa auf Malle hat, sind wir immer noch besser als der eine Träger, von dem Friedrich damals gewechselt ist. Diese Anekdote werde ich nie vergessen. Der Typ, der hat einen Träger gebaut und hat so schnell wie möglich sich eine Villa auf Malle gekauft.
Das ist dann abgehauen und hat einen Geschäftsführer eingesetzt. Hat dann nur noch Gewinner eingestrichen. Ja, ziemlich krass.
So gut.
Ja. 45
das Euro sind dann die Stunde Leute, haben die sie gekriegt. Schreiben und die einfach Vorbilder sind.
Ja. 45 Euro die Stunde haben sie gekriegt vom Amt. Hat dann irgendwann rausgefunden und ich als fertig ausgebildete Fachkraft habe 15 Euro freiberuflich gekriegt. Also ich musste den Rest musste ich ausgeben natürlich für Versicherungen. Also war vielleicht bei 7 Euro netto, wenn überhaupt.
Ja. Und wie viel hast du so überwiesen an deine Krankenkasse? Und
ich habe 65 mehr Joyce Bittner verdient, du alter Scheiß, Vielverdiener.
Wie viel hast du? 6,50?
5,60 Euro hatte ich bei Joey als Angestellter. Du reicherst noch mit deinen 7 Euro, Alter. Ich hatte Trinkgeld, aber.
Ja, ich war in der Schulzeit bei Praktika, dem Baumarkt, und da gab es kein Trinkgeld. Das wäre auch sehr komisch, wenn die Kunden da dir vorbeilaufen, während du die Regale einräumst.
5,60 Euro.
Ja, hast du gut gemacht. 3 Euro.
Ja.
Ja, das wäre geil.
5,60 Euro war das Gehalt tatsächlich, ja. Und die Köche haben aber 10 Euro bekommen, aber dafür haben die Fahrer halt 100% Trinkgeld behalten dürfen. Deswegen war es dann, tatsächlich okay für das, was man gemacht hat. So. Ja, und dann kam der Mindestlohn und dann haben alle weniger gehabt am Ende des Monats. Weil wir dann eine Trinkgeldpauschale abzahlen. Für jede Fahrt mussten wir fiktiv Trinkgeld abgeben an den Laden. Ob wir nichts bekommen oder nicht, war dabei egal.
What?
Weil der Mindestlohn ja plötzlich 50 war, ja. Und dann hatten wir unterm Strich, weil dadurch, dass du pro Fahrt 50 Cent abgeben musst an Trinkgeld, hattest du am Ende genauso viel oder weniger sogar tatsächlich an Cash in der Tasche nach dem Mindestlohn. Also in der Gastro ging das, hat das nicht so gut geklappt. Mittlerweile ist der Mindestlohn ein bisschen höher, aber dabei gibt es sicherlich immer noch ein paar Tricks around.
Ja. Krass.
Ich muss jetzt übelst pissen, ich glaube.
Ich war in einem Gastrobetrieb, in dem kriegten die Manager mich eingeschlossen, mehr Geld als Mindestlohn, aber die ganzen Kellner und Kellnerinnen und die sozusagen einsteigenden Personen in der Küche kriegten weniger als Mindestlohn.
Dann bezahlt das Unternehmen im Schnitt ja Mindestlohn. Ist doch gut.
Ja, und es passierte so, dass es auf jeder Rechnung gab es eine Service Charge. Das waren 12,5%. Also sozusagen forciertes Trinkgeld. Und davon wurde dann den Kellnern und Kellnerinnen und den Leuten in der Küche wurde was ausgezahlt. Und dadurch kamen sie auf Mindestlohn. Durch das Trinkgeld kamen sie überhaupt erst auf Mindestlohn. Und dann gab es eine Gesetzesänderung, um genau dieser Praxis sozusagen zu widersprechen, dass Trinkgeld nicht mehr auf den Mindestlohn angerechnet werden dürfte. Es müssten jetzt alle mit Mindestlohn bezahlt werden. Also hat sich das Unternehmen, für das ich damals arbeitete, ein ganz geiles System ausgedacht. Ab jetzt kriegen wir uns alle Mindestlohn, aber die Manager kriegen halt einen größeren Teil der Service Charge. So kriegten also die Kellner und Kellnerinnen immer noch nur Mindestlohn und die Manager wurden in erster Linie aus der Service Charge bezahlt. Das war völlig crazy. Also auf meinem Lohnschein stand 4,25 Pfund plus irgendwie 10 Pfund aus der Service Charge und auf dem Lohnschein der Kellnerin stand 4,25 Pfund, obwohl sie das Trinkgeld verdient hatte. Völlig absolut verrückter Scheiß.
Aber durch dich durfte sie das Trinkgeld verdienen.
Nee, das Gegenteil ist der Fall. Nur für den Fall, dass du dir nicht sicher bist, ich habe damals extrem viel gemogelt, damit die Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich arbeite, mehr Geld haben. Die Kasse war jeden Abend absolut leer.
Okay.
Und das war nicht in meiner Tasche.
Okay, cool. Dann bis Samstag, Sebastian.
Und dann mache ich nach dieser geilen Veröffentlichung die Aufnahme aus. Scheiße.
Naja, so ist es halt. Ja, dann.
Ciao, ciao, Theo.
Bis dann, ciao.
Du bist Special Sitter und möchtest mal dabei sein? Dann melde dich jetzt bei deiner Standortleitung und reserviere dir dein Ticket für den Love Train, der Gästeplatz mitten im Gespräch. Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.